Denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile. Und jeder Teil hat seine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Einige sind befähigt, Weisungen für die Gemeinde von Gott zu empfangen. Was sie sagen, muss dem gemeinsamen Bekenntnis entsprechen. Andere sind befähigt, praktische Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen. Sie sollen sich treu diesen Aufgaben widmen. Wer die Gabe hat, als Lehrer die Gemeinde zu unterweisen, gebrauche sie. Wer die Gabe hat, andere zu ermahnen und zu ermutigen, nutze sie. Wer Bedürftige unterstützt, soll sich dabei nicht in Szene setzen. Wer in der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es nicht mit saurer Miene tun.
Vielleicht haben Sie es gemerkt, das war der Predigtext, der uns da vorgelesen worden ist, aus Römer 12. Und er geht noch weiter. Seid nicht träge in dem, was ihr tut. Seid brennend im Geist. Dienet dem Herrn. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Schluss mit lustig. Wir haben an den Abenden immer und immer wieder betont, was das Kernstück der Reformation war. Allein aus Gnaden, ohne die Werke. Im Gegenteil, die Werkerei setzt das, was Gott tut, in den Schatten. Allein aus Gnaden. Und darin konnte man sich so richtig suhlen. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. So, nun hat der Mitarbeiterkreis ausgerechnet für den Sonntag, Abschluss dieses Seminars, diesen Text ausgesucht. Reformier dich. Und da wird gesagt, dass ihr eure Leiber zum Opfer geben sollt. Nein, nicht nur den Kollekte. 5 €. Eure Leiber. Erneuert euch. Seid demütig. Dient einer dem anderen. Da, verehrte, denke ich, ist noch Raum für Reformation. Wir haben nämlich über das 5. Sola nicht geredet. Nämlich die Gemeinde. Das ist für Luther was ganz Besonderes. Und das kommt davor. Es kommt vor, wie wir uns in der Gemeinde untereinander verhalten sollen, damit wir Zeugnis sind der erfahrenen Liebe Gottes. Es stimmt, es bleibt dabei, alles ist umsonst. Wir brauchen nichts zu geben, uns wird der Himmel geschenkt. Aber was machen wir nun als Beschenkte? Und da spricht Luther von der Dankbarkeitsfrömmigkeit. Aus Dankbarkeit. Ich sage manchmal gerne aus Langeweile. Wir haben nichts mehr zu besorgen. Es ist alles für uns besorgt in Zeit und Ewigkeit. Aus lauter Langeweile. Aber das, denke ich mal, ist ganz schwer zu begreifen. Er für mich, er ist immer für mich da. Das geht leicht. Und das ist ja auch was ganz Großes. Und ich wünschte mir, jeder würde das erkennen, dass Gott für ihn da ist oder für sie. Das macht das Leben leicht und froh. Ich weiß, niemand ist gegen mich, wenn Gott für mich ist. Ich brauche vor nichts Angst zu haben. Ich kann mich in Gott bergen wie ein Kind in die Arme der Mutter oder des Vaters. Nur, verehrte Kinder werden auch erwachsen. Und wenn meine Tochter, die selber zwei Kinder hat, noch immer käme und sich in den Armen des Vaters bergen würde, würde ich sagen, du, jetzt ist was falsch gelaufen. Ja? Und ich kenne so Christen, die sind hohen Alters, schon ganz lange dabei und sind über dieses "Der Herr ist für mich da" nie hinausgekommen. Verehrte, eine Liebesbeziehung besteht immer aus Geben und Nehmen. Das kann keine Liebesbeziehung sein, wenn der andere immer nur für mich da ist. Und ich gehe gerade so weit zu sagen, die Lust am Glauben, die Schönheit des Glaubens wird nicht erfahren, indem er für mich, sondern indem ich für ihn. Kann man etwas Größeres über unser armseliges Leben sagen, als dass der lebendige Gott die Ursache alles Seins, der Himmel und Erde geschaffen hat, sich auf mich, kleinen Erdenwurm, angewiesen macht? Gott braucht mich. Lass es auf der Zunge zergehen. Also wenn Frau Merkel käme und sagt, ich brauche sie, das wär's, wa? Bei Herrn Schulz weiß ich nicht so. Ne? Aber dass Gott sich angewiesen macht auf mich, dass er morgens, ich sage das mal im Bild, an meinem Bett steht und sagt, du Eckart, ich habe da noch eine Sache, die kann ich nicht allein. Ich brauche dich. Ahnen Sie, was das für eine Würde unserem kleinen, armseligen Erdenleben gäbe. Und anstatt sich über diese Würde zu freuen und zu staunen, erlebe ich immer Christen, die sagen, ach, ich glaube, und jetzt noch arbeiten für Gott? Nein, aus der Freude am Glauben erwächst die Hingabe in der Gemeinde. Haben Sie es? Und wenn das nicht wächst, dann haben Sie was vom Glauben nicht verstanden. Ja, Gott ist für sie da. Sola gratia, allein aus Gnaden. Aber aus dieser Freude darüber erwächst die Bereitschaft, Herr, und ich will jetzt für dich da sein. Und so müssen Sie Römer 12 verstehen. Und dann zweites. Da steht, dass wir einander lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Meine Güte, wenn ich mich so umgucke in der Gemeinde und die soll ich alle lieb haben, wie geht das denn? Oder kann man Liebe überhaupt befehlen? Gott, soll sie lieb haben hier? Wir verwechseln da was. Wir verwechseln Liebe mit Sympathie. Gott sagt nicht, du, die müssen dir alle sympathisch sein. Das wäre eine absolute Überforderung, wenn ich sie so angucke. Sondern Gott sagt, du sollst sie lieb haben. Wo ist da der Unterschied? Meine Schwestern und Brüder in der Gemeinde, übrigens auch die Menschen außerhalb, haben eine fremde Würde, um deretwillen ich sie liebe. Nicht, dass sie sympathisch sind. Nicht, dass ich sie brauchen kann, weil sie eine Gabe haben, mit der ich mich schmücke oder die mir hilft. Nein, diese fremde Würde, die ich liebe, ist, dass du und dass sie und dass du und dass sie Geliebte Gottes sind. Und wenn ich ihnen morgens begegne, dann begegne ich nicht irgendeinem unausgeschlafenen Gesicht, einem unsympathischen Zeitgenossen, sondern ich begegne jemandem, der von Gott ersehnt und geliebt wird. Das ist der Grund, warum ich sie lieben soll, weil sie eine Geliebte, ein Geliebter Gottes sind. Wenn meine Frau eine Freundin hat, dann ist es zuerst einmal egal, ob ich die mag oder nicht. Wenn meine Frau sie mag, dann will ich der Freundin mit Respekt und Zuneigung begegnen, um meiner Frau willen. Ohne Bild gesprochen, wir sind nicht zusammengekommen, weil wir uns sympathisch waren, sondern wir sind zusammengekommen, weil Gott uns zusammengeführt hat. Zu einem Leib steht hier. Und wissen Sie, was ich mir wünschte? Dass eine Gemeinde dahin kommt, dass jemand zueinander sagt, du weißt du was, du bist mir furchtbar unsympathisch, aber ich habe dich lieb. Dann hätten sie etwas verstanden von dem, was Gott hier fordert. Er fordert nicht Sympathie. Christus ist nicht aus Sympathie für uns gestorben, sondern weil wir Gottes Kinder sind. Das ist unsere fremde Würde. Die zwei Dinge, denke ich, müssen noch reformiert werden. Dass wir begreifen, Liebe ist nicht Sympathie. Ich muss nicht allen sympathisch sein in der Gemeinde. Ich kann sagen, du, nee, versteh mich nicht falsch, weil wir nicht ständig zusammenhocken. Das liegt einfach daran, dass du mir unsympathisch bist. Aber ich will dir sagen, dass ich dich lieb habe. Und dann verstehen, was das heißt. Ich bin für dich da, bis zum Tod am Kreuz, sagt Jesus. So weit sollen sie gar nicht gehen. Aber das ist Liebe, von der Gott spricht. Und das Zweite, dass wir lernen, nicht immer mehr von dir, immer mehr von dir, sondern bereit sind, uns hinzugeben, in dem Glauben, dass in der Hingabe die tiefste Gotteserfahrung liegt, nicht im Nehmen. Und dazu segne sie Gott. Amen.
Wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, geben unsere Mitarbeiter gerade Körbe durch die Reihe. Wir hatten folgende Idee im Vorbereitungsteam. Auf jedem dieser Kärtchen, die Sie sich aus dem Korb nehmen, sind Bibelverse. Reichen Sie Ihrem Sitznachbarn einen Bibelvers und sprechen Sie ihm folgenden Spruch zu, der hier vorne auch nochmal steht. Du bist geliebt und du bist wertvoll. Machen Sie sich das gegenseitig bewusst.